1. Timotheus 1, Vers 19. Bleib in deinem Glauben fest und bewahr dir ein reines Gewissen, denn du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deshalb habt ihr Schiffbruch erlitten. Ja, das kann passieren. Wenn man ein reines Gewissen haben möchte, ehrlich vor Gott sein, das ist gut. Fragen stellen, Zweifel anbringen, Dinge klären wollen und nicht unter den Teppich kehren. Das kann dann, das führt dann dazu, dass weiße Flecken einfach verschwinden und man wieder klar vor Gott steht. Ehrlich vor Gott sein und negative Gefühle und Zweifel bringen, das entwickelt auch in uns einen tieferen Glauben, wenn wir dann zu einer Lösung kommen, wenn wir zu einer Antwort kommen. Und dazu hat uns Gott auch aufgefordert. Er hat gesagt, darf man mal eins weiter blättern? Ja, das ist das hier. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt, der nicht daran hängen bleibt an diesen Fragen, sondern weitergeht. Werdet nicht irre an Jesus, weil er nicht so vielleicht reagiert, wie ihr es euch vorstellt, wie ihr es euch wünscht. In Matthäus 7 spricht Jesus, wie Gott Gebete erhört. Er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das bezieht sich jetzt nicht auf materielle Dinge, sondern das bezieht sich jetzt erstmal auch auf diese Fragen, die ihr habt. Dieses vielleicht Unwohlsein. Ilka hat eine wirklich schöne Einführung gemacht. Dankeschön. Was passiert, wenn Leid entsteht und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll? Wenn wir Gott fragen, warum? Warum greifst du nicht ein? Und wir sind da nicht, auch ich bin nicht da gefeit dagegen. Ich möchte mal einen Rückblick nehmen an die Corona-Pandemie. Die hat jeder erlebt von uns. Und die Corona-Pandemie hat mich auch ganz schön durcheinander gewirbelt. Und ich möchte jetzt nicht von mir reden, aber ich denke, dass ich da stellvertretend für viele sprechen kann. Vorher war die Welt in Ordnung. Gott hatte seinen Platz. Und plötzlich war alles anders. Eine Pandemie hat das ganze Land erfasst. Und wirklich erfasst. Wir durften nicht mehr dorthin gehen, wo wir wollten. Wir durften uns hier nicht mehr versammeln, wie wir wollten. Und Menschen wurden richtig krank und starben. Im Diak oder zu Hause. Diese Tragödien in Altersheimen, wo Angehörige nicht mehr rechtzeitig zu Besuch kommen konnten. Es hat uns alle ergriffen. Das war Realität. Und das war keine Sonntagspredigt, sondern das hat uns ergriffen. Es hat mich ergriffen und euch sicherlich auch. Die Bilder im Fernsehen haben einen umgehauen. Bergamo, wo in Italien so viele Menschen starben. Wo Geistliche starben, weil sie noch einen letzten Dienst an den Kranken verübt haben. Und man hat vielleicht vorher gedacht, ja, wir Christen, wir um uns, da ist eine Glocke aufgebaut. Wir sind außen vor. Der Herr wird uns schon beschützen. Und manche Gemeinden haben das auch wirklich propagiert, haben gesagt, uns kann nichts passieren. Wir singen trotzdem, wir stellen trotzdem einen Chor auf. Und sie wurden zum Hotspot. Verwirrung und Unsicherheit machte sich breit. Plötzlich war die Sicherheit weg, nicht mal Medizin half mehr. Man hat nach einem Impfstoff gesucht und es musste schnell gehen. Und was macht man in der Zwischenzeit? Diese Zeit war eine Zeit der Verunsicherung, auch in der Bevölkerung. Es gab komische Erklärungsversuche, warum und weshalb. Verschwörungstheorien sind aufgekommen und auch eigenartige christliche Theorien wurden aufgestellt von Endzeitprophetie, von Strafe Gottes, aber auch davon, wenn du richtig glaubst, dann kann dir nichts passieren. Ich möchte nur an diesem Beispiel zeigen, wie real manchmal Leid auftauchen kann, in dieser breiten Form. Aber heute möchte ich nicht von Corona weiterreden und eine Aufarbeitung machen, sondern es geht darum, warum greift Gott nicht ein? Diese Frage hat mich lange beschäftigt und Tatjana hat im Newsletter von Glaubenszentrum ein Buch gefunden und hat gesagt, sie möchte das kaufen. Warum greift Gott nicht ein? Ich habe es gelesen und es hat mir wirklich Kraft gegeben. Antworten und auch wieder Mut. Mut zu glauben, Gott hat alles in der Hand. Aber das Stück für Stück. Wir leben in einer Zwischenzeit. Ich glaube, das weiß jeder, ob es jetzt eine Zwischenzeit genannt wird oder nicht. Aber wir leben zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Himmelfahrt, wisst ihr, Jesus ging in den Himmel. Übrigens, sein Körper verweste nie. Er ging in den Himmel als ganzer Körper. Ja. Und er wird auch so wiederkommen. So steht es in Apostelgeschichte. Können wir das haben? Müsste ich jetzt dabei haben? Genau. Da sagten die Engel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist diese Zeitspanne. Und Jesus hat vorher noch gesagt, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Also immer. Wir haben also diese Zeitspanne zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu, auf die wir zuleben. In dieser Zeit haben wir die Erlösung durch Jesus am Kreuz für uns in Anspruch nehmen dürfen. Alle, die an ihn glauben, werden errettet und haben das ewige Leben. Das sagt man manchmal so leicht, aber das ist wirklich, hey, das kannst du nirgendwo kaufen. Wir haben Zugang zum Vater. Brauchen keine Zwischeninstanz. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und er hat den Heiligen Geist nicht nur versprochen, sondern er wurde ausgegossen. Auch über uns. Der Tod ist überwunden. Es ist die Zeit der Gnade und der Umkehr. Super. Klasse. Es steht aber nirgendwo geschrieben, wir sind immun gegen alles. Es herrscht immer noch Leid, Schmerz und Angst. Und das können wir jeden Tag in den Nachrichten erfahren. Das können wir selber in unserer Umgebung erfahren, vielleicht auch in unserer eigenen Familie. Leid, Schmerz und Angst sind da. Das Reich Gottes ist noch nicht vollständig hier auf Erden gekommen. Denn dann wäre Jesus hier und das Leid wäre weg. Und in dieser Zeit, weil das Reich Gottes noch nicht vollständig da ist, greift auch Gott nicht vollständig ein. Nicht vollständig heißt doch im Verborgenen. Du hast es gerade gesagt, Gebete werden erhört. Aber nicht immer. In dieser Zeit ist auch die Sünde allgegenwärtig und das Böse, und der Böse tobt. Ein gutes Beispiel, was hier angegeben wurde, na, das fand ich griffig. Das war wie damals das Ende des Zweiten Weltkrieges. Der D-Day an der französischen Küste markierte das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Amerikaner sind unter hohen Verlusten ans Festland gekommen. Sie konnten die Wehrmacht zurückdrängen. Aber der Krieg war noch nicht vorbei. Es ging immer Stück und Stück weiter. Es dauerte noch gut ein Jahr, bis der Zweite Weltkrieg wirklich mit einer totalen Kapitulation geendet hatte. Und in dieser Zeit sind die meisten Soldaten gestorben, auch deutsche Soldaten. Ich will die gar nicht so in die schlimme Ecke setzen. Sie mussten ihren Dienst tun. Aber es war am schlimmsten. Die Nazis wüteten, je mehr sie an das Ende verspürten, wüteten sie umso schlimmer und grausamer. Ich möchte nur an Brettheim erinnern, wo dort Männer aufgehängt worden sind, weil sie nicht wollten, dass die Jungen sich dort aufopferten gegenüber der überwältigenden amerikanischen Besatzung bzw. den Soldaten. Und so ist es auch in dieser Zwischenzeit. Der Böse wütet. Und das können wir immer und immer wieder erfahren oder lesen. Aber ich möchte heute nicht das Schlimme in den Vordergrund setzen, sondern das Gute, die Ermutigung, die Stärkung, das Schöne, die Erquickung, die wir in dieser Zeit auch haben. Gott zeigt sich auch immer wieder. Und wenn er sich zeigt, dann dürfen wir Hoffnung schöpfen. Wir hatten letzte Woche, wer da war, weiß es, einen schönen Gottesdienst, nicht bloß schöne Predigt. Es war ja keine richtige Predigt, aber es war ein Gottesdienst, von dem ich anfangs dachte, naja, mal schauen, wie das wird. Bisschen übertrieben, aber ich dachte ja, weil jeder etwas mitgebracht hat. Jeder durfte einen Beitrag bringen. Rainer sprach von seiner Heilung von Knien. Und du hast gesagt, was war das, das rechte oder das linke, was geheilt wurde? Erst das Rechte. Jetzt? Erst das eine. Und du hast dich gefragt, warum nicht gleich das andere? Macht sie auch nicht gut, ne? Hey, aber das macht doch mit einem was. Nicht, dass man fragt, warum hast du das nicht getan, sondern du hast ja wunderbar. Halleluja! Das ist doch ein, wie soll ich sagen, ein Blitzlicht. Ein Blitzlicht Gottes aus der Ewigkeit heraus, dorthin, wo wir uns zubewegen. Und jeder bewegt sich darauf zu. Da kannst du noch so gesund leben. Wir haben die Woche einen Film angeguckt. Wie kann man schön lang leben? Übrigens, Christen leben durchschnittlich 8 Jahre länger. Wow, ne? Ich frage mich, wozu? Also, ist schon gut, aber wir alle müssen irgendwann mal sterben. Und Gott möchte, dass wir ein gutes Leben haben. Da bin ich überzeugt davon. Aber leider gehört Krankheit auch dazu. Du hast uns wieder oder mir nochmal in Erinnerung gerufen. Nur als Beispiel dann Swantje Neumann, die Mutter von Elke Neumann. Sie hatte schlimmes Rheuma. Und die ganze Gemeinde hat jahrzehntelang gebetet. Und es wurden viele gesund, aber sie nicht. Und sie hat ausgeharrt. Warum greift Gott nicht ein? Hat er denn keine Liebe für uns? Ist das ein Zeichen von Nichtliebe? Wenigstens bei den Richtiggläubigen könnte er doch mal zulangen. Richtiggläubige. Jetzt fängt man dann an wieder, ne? Wer ist dann, wer ist dann nicht, wer kommt? Ich glaube, das lassen wir. Und auf vielen Heilungskonferenzen kann man sehen und erleben, Gott ist am Werk. Es werden viele, viele Menschen geheilt. Wirklich geheilt. Nicht nur so mal für 3 Tage und dann kommt die Krankheit wieder zurück. Oder weil das Adrenalin nachgelassen hat, sondern bei dir sind es 30 Jahre. Klasse. Und dann hoffen wir, dass das andere, jetzt wünsche ich dir, das andere Knie auch gut verläuft. Und das ist nicht psychosomatisch, sondern du hast gesagt, wenn der Knorpel weg ist, ist er weg. Den kann man sich nicht andenken, andichten. Jo. Diese Heilungskonferenzen sind real. Und wenn ich jetzt hier diese Leute aufliste und auch ihre Vita und ihr Ende, dann möchte ich nicht sagen, ha, guck mal, die haben es auch nicht geschafft, sondern es heißt, Gottes Macht ist in dieser Zwischenzeit für uns begrenzt. Er greift nicht immer ein. Aber das ist nicht die Ohnmacht Gottes, sondern es ist Liebe und darauf komme ich noch zu sprechen. William Seymour und Charles Perham, das sind die Väter der Pfingstbewegung, starben beide an einem Herzleiden und wurden nur 52 bzw. 56 Jahre alt. Der Dienst von John G. Lake wurde zur Heilung von mehr als 100.000 Menschen, aber er starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Catherine Kuhlmann hielt auf der ganzen Welt Heilungskampagnen ab, litt aber 20 Jahre lang an einem Herzleiden und starb nach einer Herzoperation. John Wimber aus Amerika wurde aufgrund seiner Betonung der Evangelisation zu Zeichen und Wunder weltweit bekannt. Und Wimber litt selbst an Herzbeschwerden, zu hohem Blutdruck, Magengeschwüren und Übergewicht und sagte, dass er es sich wünschen würde, vollkommen geheilt zu werden. Am Ende seines Lebens erkrankte er an Krebs und unterzog sich einer Chemotherapie. Aber er starb im Alter von 63 Jahren an einer Blutung, die durch den Tumor ausgelöst wurde. Das zeigt uns, Gott wirkt. Aber nicht immer und nicht bei allen. Es ist seine Entscheidung. Gott ist souverän. Das heißt, er steht über allem. Wir haben da nichts reinzumischen. Das können wir nicht. Wir dürfen beten. Und wer die Gnadengabe der Heilung von Gott bekommt, und das sage ich auch hier, der darf diese Heilungsgabe auch ausüben. Der sollte sie ausüben. Aber er darf nicht erwarten, dass Gott ihn jedes Mal heilt. Es wäre ja schlimm. Stellt euch vor, wir würden jetzt jemanden hier aussuchen, ich sage jetzt keine Namen, und wir würden ihm die Hand auflegen und sagen, du hast jetzt die Gnadengabe der hundertprozentigen, vollständigen Heilung. Was würde passieren? Er würde zuerst einmal zu Hause alle gesund beten. Er würde in der Gemeinde alle gesund beten. Und dann würde er nach außen gehen und was, wisst ihr was? Dann wäre hier der Raum voll. dann würden Menschen kommen, endlich. Wow, der Kassierer würde sich freuen. Neue Mitglieder, wir müssten anbauen. Das wäre doch toll. Megachurch Hessenthal. Und es würde Heilung und Heilung und Heilung passieren. Aber was passiert mit dem, der heilt, den Gott ausgestattet hatte? Könnte es sein, dass eine innere Veränderung in ihm vorgeht? Dass Hochmut aufkommt? Dass ein psychischer Druck da ist? Dass er nicht mal mehr Gott brauchen würde? Er heilt ja. Er ist doch jemand. Er wird unabhängig und möchte vielleicht unabhängig von Gott werden. Ist es vielleicht Gottes Liebe, dass er nicht alle Heiler zu hundertprozentigen Heilern macht? Er will uns verschonen vor dem, was auf uns zukommen könnte. Etwas anderes. Vielleicht wollen die Menschen nur Heilung, aber nicht Erlösung. Es geht uns ja darum, dass Menschen zu Gott kommen, zu Jesus kommen, dass sie Erlösung erfahren, dass sie mit uns in eine Welt hineingehen, die ewig sein wird. Und da ist Heilung nur ein Punkt, ein schöner Punkt, ein Blitzlicht, ein Aufblitzen von Gottes Macht. Das wollen wir aber nicht eintauschen durch eine kurzfristige Heilung. Und dass das nicht sehr wirksam ist, das hat Jesus uns in einem Gleichnis, das war kein Gleichnis, das war eine Begebenheit, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Ihr erinnert euch an die Heilung der Aussätzigen. 10 Aussätzige wurden geheilt. Sie gingen dann zu den Priestern, bekamen dort ihren Persilschein, geheilt. Und wie viele kamen zurück zu Jesus und haben sich bedankt? Nur einer. Alle anderen nicht. Die waren sicherlich froh, dass sie geheilt waren. Also die Frage ist, wie wirksam ist Heilung? Heilung ist der Vorgeschmack auf die zukünftige Zeit bei Jesus. Denn er wird alles wiederherstellen, was nicht gut läuft. Das Reich Gottes blitzt hier und da auf, wo Gott zum Zug kommt und Menschen ihm nachfolgen. Aber er hat sich noch nicht in seiner Vollständigkeit entfaltet und wird erst das nach der Zwischenzeit auch tun. Jetzt habe ich mal hier nachgeschaut, deswegen habe ich den Schmöger mitgebracht. Theologie leicht gemacht. Das ersetzt fast ein Semester Theologie. Ja. Also ich bin kein Theologe, das macht unser Pastor wirklich viel, viel besser. Der kann das. Der hat auch lange Jahre hier studiert. Aber ich finde das toll. Und da gibt es wunderbare Themen drin. Und ich habe das Thema Leid, das Problem des Leides aufgeschlagen und nachgeschaut. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da heißt es, eine Erklärung des Bösen. Am nächsten kommen wir mit der Feststellung, dass kein Glaube notwendig wäre, wenn es das Böse nicht gäbe. Nochmal, eine Erklärung des Bösen. Am nächsten kommen wir mit der Feststellung, dass kein Glaube notwendig wäre, wenn es das Böse nicht gäbe. Also schickt Gott das Böse, damit wir an ihn glauben? Das geht nicht. Gott ist die Liebe und die Liebe kann nicht Böses schicken. Das geht nicht. Aber wenn wir die zwei Seiten der Medaille anschauen, dann können wir sehen, dass Gott manchmal ein Leid gebrauchen kann, um die Aufmerksamkeit der Gottlosen zu bekommen. Manchmal ist das so traurig. Er schickt nicht das Leid, aber er gebraucht es, um die Aufmerksamkeit der Gottlosen zu bekommen. Die, die Gott noch nicht kennen, die, die vielleicht Gott noch nicht mal gesucht haben. Sie kommen ins Grübeln, ins Fragen. Manche verzweifeln, viele verzweifeln. Und manche fragen nach Gott. Gott kann manchmal Leid gebrauchen, um den Glauben eines Christen wachsen und entwickeln zu lassen. Wir haben das manchmal gehört in Zeugnissen. Begleitung von Sterbenden, Begleitung von Kranken, auch wenn es schwierig ist, wenn es anstrengend ist, leidvoll. Aber sie sprechen manchmal von einer besonderen Zeit und von einer besonderen Verbindung zu Gott. Damit will ich Leid nicht verherrlichen. Ich möchte kein Leid erfahren. Ich glaube, keiner von euch will Leid erfahren. Aber es geht darum, was ist, wenn es doch kommt. Nochmals, wir sind nicht gefeit vor Leid. Wir sind nicht gefeit vor Krankheit. Das haben wir in der Pandemie erfahren, habe es gesehen. Es gibt kein Vorrecht für Christen, nicht krank zu werden. Im Psalm 23 heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal, das ist die evangelistische Übersetzung. Ich habe sie mal ausprobiert, klingt mal ein bisschen anders. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Und hier geht's durch das Tal. Gott führt uns nicht außenrum, manchmal schon. Aber wenn wir durch das Tal gehen müssen, dann ist er dabei. Der entlässt uns nicht am Anfang des Tales und sagt, ich treffe dich dann wieder am Ende, sondern er geht mit uns durch. Das hört sich so ein bisschen wie Trösterei an. Schön gesagt. Aber ich glaube, wer einmal wirklich Leid erfährt und spürt, dass Gott da ist und dass Gott wirkt, auch durch andere Menschen, mit anderen Menschen, der weiß es zu schätzen, wie das ist. Gott mutet uns schwere Zeiten zu, weil Gott Liebe ist. Und Liebe ist Freiheit, auch Entscheidungsfreiheit. Das Leid kam übrigens wann auf die Welt? Jawohl, mit dem Sündenfall. Und zwar ganz profan. Wenn wir dieses Bild nehmen, dieser Baum der Erkenntnis, was gut und was böse ist. Die Entscheidung ist bei den Menschen. Man hätte doch diesen Vorgang hätte doch Gott auch wieder streichen können in seiner Allmacht. Sagen können, komm, das machen wir rückgängig. Das wäre beim ersten Mal gewesen. Er müsste es beim zweiten Mal auch tun. Beim dritten Mal. Vielleicht sind wir Menschen so ausgestattet, dass wir selber entscheiden wollen. Selber machen wollen. Wie die kleinen Kinder, selber machen. Er steckt also in uns drin. Will selber machen. Und Gott geht das Risiko ein, dass diese Entscheidungen, die wir treffen, aber auch die, die in der Welt getroffen werden, falsch sein können. Das ist Liebe. Sonst müsste er uns ständig korrigieren. Er würde uns ständig im Nacken sitzen. Mach das nicht, tu das nicht. Und wir würden so Robotern werden. Und wenn ich die Sachen in den Nachrichten sehe und mich frage, Mensch, muss das sein? Kann man da nicht eingreifen? Da muss man sich aber auch immer vor Augen halten, Gott hat es nicht verschuldet. Die schlimme Naturkatastrophe in Nepal, Gott hat es nicht verschuldet. Klimawandel, wer war's? Wir haben es verursacht, wir alle. Es ist nicht Gott, den wir anklagen können. Es ist nicht Gott, der Böses schickt. Aber er lässt es zu. Und er fordert uns auf, darauf zu reagieren. Ich möchte zum Schluss kommen. Zusammenfassend. In der Zwischenzeit, in der wir hier leben, herrscht über dem Sieg, über den Tod, immer noch das Leid und die Krankheit in der Welt. Das ist eine Tatsache. Wir dürfen die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, um Heilung und auch um Bewahrung und auch um Hilfe bitten. Das dürfen wir. Wir sind nicht schutzlos ausgeliefert. Aber es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass Gott heilt und dass Gott uns bewahrt. Das gibt es nicht. Wir haben kein Sonderrecht, kein Vorzugsrecht. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott mit uns ist. In jeder Krankheit, in jedem Leid, in jeder Angst und auch in den Verfolgungen. Deshalb müssen wir an Gott nicht zweifeln oder darüber stolpern. Gott steht über allem. Er ist der Souverän. Gott ist Liebe und seine Liebe ist anders als unsere Vorstellung von Liebe. Er schenkt uns die Freiheit, sich über ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Er schenkt uns die Freiheit, selbst zu denken und auch ein Leben mit ihm zu führen oder nicht. Er griff durch Jesus ein. Das ist sein Masterplan. Durch seine Erlösung dürfen wir sicher sein, dass das Leid ein Ende haben wird und wir auf eine herrliche Zukunft warten dürfen. Der letzte Bibelvers möchte ich an die vorne hin in Römer 8, Vers 18. Das finde ich so tröstlich. Auch im Sinne auf Klimaerwärmung und Klimakatastrophen. Denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Gott wirkt heute und morgen und darauf dürfen wir uns verlassen. Und dürfen Hoffnung schöpfen und an ihm bleiben, egal was uns oder anderen widerfährt. Er ist mächtig und vor allen Dingen, er verlässt uns nicht. Amen.